Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna
etwas über die Wiedererweckung des Krishna-Bewusstseins erzählen. Und zwar möchte ich gerne in einer Analogie der Upanishaden zu euch sprechen. In dieser Analogie wird sehr schön dargestellt, wie die Seele aufgerüttelt werden kann von ihrem Vergessen. Wir in der materiellen Welt sind vergessliche Seelen. Wir leben in etwas, was man in der Medizin als Amnesie bezeichnet. Ein Vergessen. Meine Mutter hatte einmal eine solche Situation. Sie ist durch Neapel in Italien gegangen und wurde dann auf der Straße bei helllichtem Tage überfallen. Sie hatte ein bisschen so ihren Reichtum so an einer Halskette um den Hals und hatte wohl eine kostbare Uhr um und sah auch sonst sehr wohlhabend aus. Und so kam dann ein Motorradfahrer von hinten, packte ihr die Handtasche, wollte die Handtasche, aber meine Mutter ist sehr angehaftet gewesen an ihre Handtasche und hat sich festgeklammert und wurde dann von dem flüchtenden Motorradfahrer durch die Fußgänger oder durch die Straßen von Neapel geschliffen. Sie hat nicht loslassen können. Und schließlich mussten dann die Räuber aufgeben und sind nach Hause gefahren wahrscheinlich. So, meine Mutter war danach so schockiert, dass sie in einen Zustand der Amnesie, des Vergessens hineinfiel und zum Krankenhaus gebracht wurde und sich nicht mehr erinnern konnte daran, wer sie war. Sie wusste nicht mehr ihren Namen, sie wusste nicht mehr, wie man eine deutsche Suppe macht, sie konnte sich an nichts, aber auch gar nichts erinnern. Das nennt man Amnesie. Genauso geht es uns, die wir hier in der materiellen Welt sind. Wir haben völlig unsere spirituelle Beziehung zu Krishna vergessen. Wir denken doch tatsächlich, wir wären Schweizer oder Tamilen. Was für ein Skandal. Wir haben völlig vergessen, dass wir ewige Angsas, Teile von Krishna sind. Und nehmen jetzt eine falsche Identität ein. Bei Amnesiepatienten hat man es oft, dass die, wenn sie dann irgendwann zu sich kommen, eine falsche Identität annehmen. Bei meiner Mutter war es nicht so, aber manche Amnesiepatienten kommen dann und denken plötzlich, sie sind, wenn es Frauen waren, sie wären Männer. Wenn sie Straßenfeger waren, denken sie, sie sind Opernsänger. Und kommen vielleicht manchmal ein ganzes Leben nicht aus dieser falschen Identifikation heraus. So ist es mit uns angefallenen Seelen in der materiellen Welt. Wir vergessen Krishna und nehmen eine falsche Identifikation an. In Jugoslawien sagt man dazu, Lajanan, ja, das Lügen-Ich. Und in Sanskrit sagt man, der Ahankara, der Ich-Macher, das falsche Ego. Lasst mich euch ein bisschen über eine Geschichte der Amnesie besprechen. Und dann werden wir sehen, was es mit uns zu tun hat. Und vor allen Dingen, wie wir aus unserer privaten Amnesie herauskommen können. Nun, wir müssen vielleicht noch sehen, was wir mit den Kindern machen. Wir haben unter Umständen für die Kinder einen kleinen Spielraum, dass die sich wohlfühlen. Stimmt das? Oder? Ja? Wenn die Kinder spielen möchten, ich glaube, das ist... Es gab einmal ein Mann. Sofort. Es war einmal ein Mann, der in den Wald hineinging, auf der Suche nach kostbaren Dingen wie Juwelen und Gold. Und als er so durch den Wald ging, kam er zu einem Abgrund, der von Farnsträuchern. Farn, das habe ich wahrscheinlich in dieser Natur gelandet. Ja, wie heißt es? Das sind Farnsträucher. Dieser Abgrund war total bedeckt von den Farnsträuchern. Kann man sich, glaube ich, so gut vorstellen. Und es war nicht möglich für den Mann zu sehen, wo der Abgrund begann. So ging er also und plötzlich fiel er ganz tief in den Abgrund hinunter. Dort unten hatte ein wildes Volk ein Netz aufgespannt von Lianen. Und in dieses Netz fiel der Mann hinein, vielleicht 50 Meter tief, bis er im Netz landete. Und aufgrund des Schockes verlor er seine Erinnerung an das, was sich in der Freiheit oder was sich da draußen zugetragen hatte. Nun, in der Nähe wohnte ein Volk. Dieses Volk nahm sich also den Mann heraus aus dem Netz und nahm es mit sich zum Dorf. Das Dorf, das war da mitten im Abgrund. Und fand heraus, dieser Mann ist geeignet, unser nächster König zu werden. Sie hat nämlich einen Brauch, dass jeder, der aus dem Abgrund oder in den Abgrund hineinfiel und dann seine Erinnerung verlor, aufgrund des Schockes, ihr König werden würde. Aber exakt für nur ein Jahr. Wenn das Jahr zu Ende war, so sagte der Brauch, würde man diesen König nehmen, kochen, ihn zerschneiden in kleine Würfel, mundgerecht, und jeder, der dann diese Würfel essen würde, würde unsterblich werden. Das war ihr Glaube, ein volkstümlicher Glaube. Jedes Volk hat so seinen Glauben, und das war eben dieser Glaube. So wurde also der Mann aus dem Liannetz genommen, er wurde in das Dorf hineingetan. Ihm wurde die Bubelbu-Sprache beigebracht und ihm wurde dann bald eine Krone aufgesetzt und ein Röckchen angezogen aus so Bambusstäben. Das war alles. So, weil er eben vergessen hatte, wie es draußen in seinem normalen Leben aussah, identifizierte er sich total mit dieser Königsrolle. Bis eines Tages ein interessanter Zwischenfall vorkam. Und zwar, so geht die Geschichte, kam sein Bruder, der nach ihm suchte, ebenfalls zu dem Abgrund, der mit Farnsträuchern bedeckt war. Und auch er fiel tief in den Abgrund hinein. Aber anders als sein Bruder vergaß er nicht, wer er war, sondern brach sich ein Bein. Ich glaube, es war ein Bein oder eine Hacke, irgendwas da unten. So nahmen die Leute, halfen ihm aus dem Netz heraus und sahen bald, dass er sich nur ein Bein gebrochen hatte und nicht die Erinnerung. Und machten ihn gesund. Nun, eines Tages kam es zu einer folgenschweren Begegnung. Und zwar kam der Bruder gerade die Straße herunter, konnte mit dem einfachen Bambusverband ein bisschen rumpeln und sah dann von der gegenüberliegenden Straßenseite seinen Bruder, der inzwischen zum König dieses eingeborenen Stammes erkoren wurde, kommen. Das ging sehr würdevoll, er hatte diese Krone auf und dieses doch sehr anziehend wirkende Röckchen an und war umgeben von Leuten, die ihm dienten und die ihn mit Fahnen so Luft zufächerten. Fühlte sich ganz würdevoll. Bis dann eben auf seinen Bruder traf und der Bruder rief aus mit Stimme aus Zuneigung und innerem Schmerz: Bruder, da bist du ja, endlich sehe ich dich wieder. Aber der Königsbruder, wenn wir ihn jetzt mal nennen sollen, reagierte nicht. Er sagte, schaute ihn an und fühlte sich verletzt in seiner Würde als König. Fragte, ich kenne diesen Mann nicht, wer ist das? Warum sagt er Bruder zu mir? Wir sind, haben doch kein intimes Verhältnis. Ich kenne ihn nicht. Die Leute sagten dann zu dem Bruder, Sie müssen ihn anreden mit euer Gnaden, das ist der König hier. Aber der Bruder weinte voller Freude. Bruder, wie schön dich zu sehen. Du scheinst zu vergessen, wer du warst. Kennst du mich nicht? Dein Bruder. Doch der König schüttelte nur den Kopf und ging indigniert, also in der Würde verletzt, weiter. So der Bruder, der das Bein gebrochen hatte, dem kam das komisch vor. Warum hatten die Eingeborenen seinen Bruder zum König erklärt? Und warum erkannte er ihn nicht wieder? Und er forschte und forschte und fand also heraus, dass sein Bruder unter Amnesie, dem totalen Vergessen litt. Und er fand heraus, dass die Eingeborenen ihm nach ihrem Brauch zum König gemacht hatten, aber nur für ein Jahr. Und er kriegte ein sehr schreckliches Gefühl im Magen. Er ging also hin zu seinem Königsbruder in der Nacht und sagte, weißt du, du denkst jetzt, du bist der König, aber du wirst sterben müssen. Du hast nur noch wenige Monate und dann wirst du in einem grausamen, ja blutrünstigen Ritual geschlachtet werden und dann sogar noch verspeist werden. Der Königsbruder sagte, was? Du wirst mir nur meinen Appetit verderben, glaube ich. Ach, ich weiß nichts von dem, was du sagst. Aber Bruder, sagte der Bruder, erinnere dich an deine Frau und deine drei Kinder und das Kind, was im Bauche deiner Frau ist, das vierte. Erinnere dich, wie du einst am Fluss, an unserem Heimatfluss entlang gegangen bist und dich an einer Seite in den Fluss geworfen hast und nach 4 Kilometern auf der anderen Seite wieder rauskamst. Erinnere dich an deine Lieblingsspeisen, die Süßigkeiten, die du so gerne mochtest, und das scharf gewürzte Gemüse. Er brachte ihm mehr und mehr Dinge in die Erinnerung, die dieser Königsbruder eigentlich kannte, weil es seine Erinnerung an seine Heimat und an sein richtiges Leben waren. Und dann sagte er ihm eines Tages auf den Kopf zu: Bruder, du musst jetzt aus deiner falschen Identifikation als König aufwachen. Du musst aufwachen aus deiner Amnesie, deinem totalen Vergessen. Denn sonst wird es für dich ein ganz leidvolles Ende nehmen. Königsbruder dachte nach, und ihm schien so manchmal aus dem tiefsten Unterbewusstsein, dem verdrängten Bereich seiner Psychologie, dass einige Erinnerungen herausblitzten sozusagen. Und ihm schien sein Bruder manchmal so seltsam vertraut. Und ihm wurde so wehmütig im Herzen, wenn er von der Familie sprach und den Kindern und so weiter und so fort. Nun, wie die Geschichte geht, hatte dieser König einen Diener, der ihm sehr ergeben war. Und eines Abends, es waren nur 14 Tage vor dem durch den Brauch festgesetzten Termin des Abschlachtens, eines Tages nahm er sich den Diener beiseite und sagte: Du, der seltsame Fremde mit der Beinstütze, der nicht uns verlassen will und der mich immer bedrängt, hat mein Herz so angerührt. Und er behauptet, ich habe nicht mehr lange zu leben. Weißt du etwas darüber? Und da brach sein treuer Diener zusammen und sagte: Ja, Herr und Meister, unser Brauch ist es, dass du nach 14 Tagen in einer Vollmondnacht auf dem Platz geführt wirst, wo keiner lebendig zurückkehrt. Ich möchte nicht mehr in diesem Zusammenhang sagen und verrate mich nicht, sonst werde ich auf diesen Platz geführt werden und dort meinen frühzeitigen Tod finden. Das war genug. Der Königsbruder legte seine Krone in der gleichen Nacht ab. Er entledigte sich des Bambusröckchens, weil es Lärm machte, wenn man in der Nacht damit ging. Es war ein klöternder Sound. Ging zu seinem Bruder und sagte: Lass uns schnell aus dem Abgrund, der mit Farn bedeckt ist, herauskommen und an die Freiheit gehen. Und er tat es. Und er wurde auf diese Art und Weise befreit von seinem Vergessen, seiner Amnesie. Ich glaube, dass alle von euch diese Analogie verstanden haben, aber ich möchte es Sie gerne vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenraffen, damit wir alle das Gleiche verstehen aus hier. Wir sind wie dieser Bruder. Wir sind in den Abgrund der materiellen Welt gefallen. Dieser Abgrund, diese materielle Welt ist nicht durch Farn bedeckt, sondern durch Tamagun, durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die uns zum Vergessen bringt von unserer wirklichen Identität. Und genau wie dieser, der heruntergefallen ist, dann durch äußere Einflüsse, die Einflüsse dieser Leute, die eine gute Speise haben wollten, eine Menschenspeise. Es ist bestimmt nicht so angenehm, sich das vorzustellen, bevor man Prasadam isst, deswegen wollen wir hier mal schnell weitergehen. Aufgrund dessen nahm er eine falsche Identität an. Er bildete sich ein König zu sein. Und alle gaben ihm recht. Ja, du bist ein König. Dann jedoch kam der Bruder und erinnerte ihn, indem er Dinge sagte, die von der Heimat kamen, wo er herkam, langsam an seine wirkliche Identität. So, wir sind also die in den Abgrund gefallenen und von Unwissenheit bedeckten, bedingten Seelen, und der Bruder, das sind die vedischen Schriften, die heiligen Schriften, die uns erzählt werden von geweihten Krishnas. Und wenn wir mehr und mehr zuhören, diesen heiligen Schriften, werden wir von unserem Vergessen aufwachen und auf diese Art und Weise unseren Weg in die Freiheit wieder antreten können. Genauso wie dieser Mann, der in den Abgrund gefallen war, dann 14 Tage vor seinem Untergang, kann man ja nur sagen, den Weg an die Freiheit nahm, so können auch wir, wenn wir von den vedischen Schriften gehört haben und wenn wir von den Geweihten Krishnas gehört haben, unsere Reise antreten in die ewige spirituelle Welt hinein. Ich finde das Bild da sehr schön im Hintergrund, wo dieser schemenhaft dargestellte Mensch durch den Abgrund des materiellen Daseins herausgeht und in seinen Weg in die Freiheit antritt. Das können wir alle einmal sein, wenn wir aus dem dunklen Abgrund des materiellen Daseins herausgehen an unsere spirituelle Freiheit. Das hat ein Künstler wohl als Illustration für diese oder eine für das Thema dieser Geschichte angemalt. So, ich möchte jetzt in der Folge, im Abschluss von meiner kleinen Erinnerungsvorlesung sozusagen, die uns helfen soll, aus der Amnesie aufzuwachen und unser falsches Ego aufzugeben, ein bisschen sagen, was wir tun können, um aus diesem Abgrund herauszukommen. Ich habe mir hierzu ein paar Notizen gemacht und glaube, dass sie euch helfen können, oder dass euch dies helfen kann, in eurem ganz privaten Aufbruch in die spirituelle Welt. Chaitanya Mahaprabhu sagt, Cheto Dalapanama Janam Mama Dahavak Nirvapanam. So schön. Er sagt, durch das Singen der heiligen Namen Gottes wird der Spiegel unseres Herzens von dem Staub der Vergessenheit gereinigt, sodass wir ganz deutlich die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen können. Habt ihr schon mal einen Spiegel gesehen, der mit Staub bedeckt ist? Da kann man sich nicht drin erkennen. Aber wenn er gesäubert ist, dann kann man sich plötzlich selber erkennen. Es ist transparent. Unser Geist ist im Augenblick ziemlich untransparent, müsst ihr zugeben. Wenn wir uns fragen, wer wir selber sind, kriegen wir keine klare Antwort, sondern nur Vermutungen. Ach, ich bin wahrscheinlich eine spirituelle Seele und ein Mensch und wie soll ich mich ausdrücken? Wir kriegen so ein paar spekulative Antworten, aber wir wissen nicht ganz genau, was wir und wer wir eigentlich sind. Durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantras kommt unsere wirkliche Identität mehr und mehr zur Geltung. Ich habe schon erzählt, in einer der letzten Vorlesungen in dem Schweizer Tempel, dass ich einmal etwas sehr Überraschendes erfahren hatte. Ich hatte Sri Vishnupad auf einer Vorlesungsserie begleitet und war bis nach Berlin gekommen, wo er einen Vortrag gab. Und in dem Vortrag saß einer hinten und aus dem krochen plötzlich zwei Ratten hervor. Das war ein Punk. Ich weiß nicht, ob es solche auch in der Schweiz gibt. Gibt es? Nicht? So junge Leute, die kreativ sind und manchmal sehr in Maya. Nicht? Die kamen so aus der Jacke hervor. Und es verschlug mir die Sprache. Später luden wir dann den Punk ein, zu uns auf die Farm zu kommen. Und der einzige Ort, wo er sich wohlfühlte, war im Kuhstall, weil er so richtig schön überzogen war mit dem Wertesystem der Kühe. Also mit Kudung zu Deutsch gesagt. Er war also völlig schmutzig und fühlte sich da am ehesten in seinem Element. Und nun, weil er in der Tempel lebte, hörte er immer wieder den Hare Krishna Mahamantra und fing irgendwann auch den Hare Krishna Mahamantra zu chanten an und wurde dann von jemandem, der ein wirkliches ein Straßenjunge war, zu jemandem, der sehr sauber lebte, jeden Tag sein Hemd wechselte, was also sonst nur eine Sache einmal im Jahr war, nicht? Und wirklich sehr tugendhafte, sattwische Gewohnheiten annahm. Das Chanten des Hare Krishna Mahamantras kann den Spiegel unseres Geistes läutern. Wenn man einen echten Hare Krishna Devotee sieht, dann kann der sich auch manchmal in westliche Kleidung anziehen, aber man erkennt sofort, der hat den Spiegel seines Geistes geläutert. Der sieht so schön nach Krishna-mäßig aus. Nicht? Der sieht so schön spirituell aus. Jeder, der den heiligen Namen chantet, kann also erfahren, wie der Spiegel seines Geistes geläutert wird. Allerdings ist es gut, den heiligen Namen zu chanten in einer ganz bestimmten Gemütshaltung, einer inneren Stimmung. Es wird gesagt, dass man für Jahre chanten kann, für Jahre den Hare Krishna Mahamantra chanten kann. Aber wenn man nicht demütig ist und von falschem Stolz aufgeblasen ist, dann wird das Chanten nicht so leicht den Geist läutern können. Wisst ihr, dass es zwischen uns und Gott einen Berg gibt? Ist gut. Dieser Berg ist höher als der Sentis. Sentis? Gut. Wir haben heute, Krishnikata und ich, haben den Sentis besichtigt, denn wir empfinden im Augenblick eine eigentümliche Faszination, was die Berge betrifft. Ne? Zwischen uns und Krishna ist ein Berg, der höher ist als das Jungfraujoch. Top of Europe. Dieser Berg ist der Berg des falschen Egos. Hoffentlich schockiere ich euch jetzt nicht restlos. Und dieser Berg besteht aus zwei Gesteinsarten. Aham und Mameti. Meint es nicht, ich insbesondere. Also, sorry. Ich und mein. Das sind die beiden Gesteinsorten. Härter noch als das Granit des Sentis, falls es das überhaupt gibt in Sentis. Gibt es Granit? Wahrscheinlich nicht. Zwischen uns und Krishna ist ein Berg des falschen Egos aufgebaut. Das ist der Grund, warum wir manchmal so unspirituell sind. Dieser Berg wächst in unserem Herzen und kommt direkt aus dem Herzen heraus und baut sich vor unsere Sicht auf, sodass wir manchmal Gott nicht erkennen können. Jawohl. Deswegen, wenn man eine spirituelle Praxis hat, ist es ganz wichtig, dass dieser Berg des falschen Egos bezwungen wird. Und das kann man, indem man in einer Haltung chantet, wo man weiß, oh Krishna, ich bin dein ewiges Teil. Ich bin irgendwie in diese materielle Welt, in diesen Abgrund hineingefallen. Und jetzt möchte ich mich auf die Reise machen, heraus aus der Dunkelheit und hinein ins Licht. Nicht wie unser Darsteller da, der dort, also die Zeichner auf der Wand. Nicht? Heraus aus der Dunkelheit und hinein ins Licht. Wer nicht diese demütige Haltung annimmt, wird nicht so leicht Erfolg haben im spirituellen Leben, wie derjenige oder diejenige, die diese Meditation hat. Krishna, ich bin dein Teil. Man sollte richtig mal am Tage so meditieren. Man sollte sich hinsetzen und tief in sich hineingehen und überlegen, ich bin eigentlich nicht der Körper. Ich habe diesen Körper. Ich habe Gedanken, die kommen und gehen, aber ich bin eigentlich nicht diese Gedanken. Ich habe Emotionen, die mal bewegt sind. Ich bin manchmal aufgeregt in meinen Emotionen, mal ruhig. Aber ich bin eigentlich nicht diese Emotionen. Und durch diese Meditation kann man dazukommen, die Position einzunehmen, die real ist. Nämlich, dass ich der Beobachter bin und dass die materielle Welt, in der ich lebe, zu der auch mein physischer Körper gehört, das ist, was ich sehen kann, was von mir beobachtet wird. Das ist eine wichtige Meditation,
die uns in den Veden empfohlen werden. Wenn wir zum Beispiel anfangen, uns hinzusetzen und zu chanten und zu meditieren, können wir vorher diese Meditation machen. Wir können vorher ein bisschen tief atmen, dass sich der Geist ein bisschen beruhigt, und wir können uns dann hinsetzen und kurz meditieren. Ich bin, ich habe diesen Körper, aber ich bin nicht der Körper. Ich habe diese Gedanken, aber ich bin nicht die Gedanken. Ich habe diese Emotion, aber ich bin nicht die Emotion. Das ist, was es bedeutet, demütig zu werden. Demut ist nicht irgendeine psychologische Besonderheit, sondern im spirituellen Leben, sondern ist eine Erkenntnis von der eigentlichen spirituellen Natur. Wenn euch diese Meditation zusagt, wenn ihr sehen könnt, dass was für ein tiefes, spirituelles und profundes Wissen da drin ist, macht sie einmal. Dann wird der Sentis kleiner werden im Herzen. Der Dach des falschen Egos, der falschen Identifizierung. Und man wird zur eigentlichen Natur hinkommen. Das nächste, was sehr wichtig ist auf dem spirituellen Weg, ist Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit Devotees. Wir haben hier eine Bhakti Sangha Gruppe und ihre Freunde und ihre Bekannten, die von der ich schon viel Gutes gehört habe. Es ist eine ganz berühmte Bhakti Sangha Gruppe. Auch in Deutschland redet man darüber. Und jetzt sehe ich sie zum ersten Mal. Ich habe schon viel von euch gehört. Ich weiß, dass ihr aneinander hier regelmäßig kommt. Und ich habe gehört, dass heute eine Synthese, eine Verschmelzung von zwei Bhakti-Sangha-Flüssen stattfindet. Die Wieler mit Katrin sind gekommen. Und die Sangalner. Und heute ist richtig, ist wie ein Zusammenfluss von Yamuna und Ganga, nicht? Ein fantastisches Flussbett. Ein Fluss ist erzeugt wie in Allahabad, nicht? So ist also, Sangha ist so wichtig, Gemeinschaft zu pflegen. Ganz besonders mit Devotees, mit Geweihten des Herrn. Das ist ganz, ganz wichtig. In der Sangha, in der Gemeinschaft, findet eine interessante Geburt statt. Diese Geburt muss, wir können sehen, ob die Gemeinschaft fruchtbar ist, können wir daran erkennen, ob diese Geburt stattfindet. Genauso, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen und das Licht ausgeht, dann können wir sehen, ob ihr Zusammenkommen ergebnisvoll war, daran, ob es ein Kind gibt nachher. So ist auch die bei der Sangha, bei der Gemeinschaft, eine Geburt findet statt. Diese Geburt heißt, das Kind, was wir suchen, heißt Shraddha, Vertrauen. Vertrauen ins spirituelles Leben. Wenn ihr mit einem echten spirituellen Menschen zusammenkommt und ihr, der spirituelle Mensch stark ist im spirituellen Leben und ihr aufnahmebereit seid, werdet ihr merken, dass in eurem Herzen eine Geburt stattfindet. Die Geburt von Shraddha. Krishti Kater und ich hören manchmal Kassetten, wenn wir mit 220 Stundenkilometern zu unserem nächsten Versammlungsort hinfahren, weil wir sehr oft immer zu spät wegkommen. Wir hören dann eine Kassette von Srila Prabhupada. Und wenn Srila Prabhupada so erzählt und predigt, Krishna is a fact, Krishna ist eine Tatsache, und das dann untermalt, kriegen wir sofort, hups, setzen wir uns so richtig hin, das fängt an zu leben und zu vibrieren, das virtuelle Leben, und man kriegt Shraddha. Vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Geburt muss täglich stattfinden in unserem Leben. Da kann man nicht genug Geburten für kriegen. Und das wird erzeugt in der Gemeinschaft von Devotees, in der spirituellen Gemeinschaft von Devotees. Gut. Jetzt möchte ich noch über ein paar innere Qualifikationen sprechen, die förderlich sind, damit wir eben aufwachen können. Ich möchte nochmal alle erinnern, wo wir sind. Unser Thema ist, wie können wir aufwachen vom Vergessen?
Hare Krishna.
Wie können wir aufwachen vom Vergessen? Was ist der Vorgang? Wir hatten gesagt, wir müssen den Spiegel des Geistes läutern. Wir hatten gesprochen, dass es sehr wichtig ist, das falsche Ego, was praktisch zwischen uns und Gott steht, wie ein Berg, aufzulösen durch eine Meditation, dass wir ein ewiges Teil des höchsten Herrn sind. Und wir hatten noch darüber gesprochen, dass die Gemeinschaft von Devotees wichtig ist, weil in dieser Gemeinschaft die Geburt von Shraddha, von Vertrauen stattfindet. Nun möchte ich über ein paar hilfreiche innere Eigenschaften sprechen, die man entwickeln sollte. Die wichtigste Eigenschaft ist Enthusiasmus. Es heißt, jemanden, der enthusiastisch ist in dem, was er tut, ist Lakshmi, die Glücksgöttin, gewogen. Ich habe es manchmal... Ich war einmal in einer Sendung in Deutschland eingeladen. Diese Sendung hieß Idole. Nicht? Da war der damalige Bundespräsident da, Richard Weizsäcker, und da war noch da Musiker wie die Doors, nicht Udo Lindenberg, war auch ein Schweizer Volkssänger da, oder als Schweizer Musik oder Politiker, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Und dann war der Nureyev da, der hier Balletttänzer, der so im Schwanenballett so toll brillierte, vielleicht könnt ihr euch noch an den erinnern, der hat fast nicht den Boden berührt, so wurde er bekannt beim Tanzen. Und dann waren natürlich die Hare Krishna-Leute da, wir sind auch Idole schließlich. Und dann habe ich noch jemanden getroffen, die mich sehr beeindruckt hat, eine Frau namens Helen Keller. Habt ihr von der schon gehört? Das war, wie bitte? Die war taub und blind. Ja? Die war taub und blind und wurde dann irgendwie eine Sportlerin oder irgendwas. Da war eine Frau, oder war es Wilma Rudolphs? Eine Frau, von der wusste ich, also das wurde dann so im Film gezeigt vielleicht. Ich glaube, es war Helen Keller oder Wilma Rudolphs. Eine Schwarze war es. Die hatte als Kind Polio. Polio ist so eine Krankheit, wo die Beine so ganz verkrüppelt sind. Und eigentlich hätte sie ihr Leben am Rollstuhl gefesselt zu bringen sollen. Aber weil sie enthusiastisch war und sagte, eines Tages werde ich laufen, wurde sie dann zu einer Olympiasiegerin. Ein ganz bewegendes Schicksal. So, Enthusiasmus ist ganz wichtig auch für uns im spirituellen Leben. Wenn man nicht enthusiastisch sein kann für Krishna-Bewusstsein, wird man halbtot sein und schließlich ganz tot. Enthusiasmus wird geboren, wenn man Gemeinschaft hat mit Krishna Chandra. Oder mit anderen enthusiastischen Devotees. Nicht? Das ist ganz wichtig. Die zweite Eigenschaft, die wir haben müssen im spirituellen Leben, ist, dass wir ausdauernd sind. Kein hohes Ziel im spirituellen im Leben, weder im materiellen noch im spirituellen Leben, lässt sich erreichen, wenn man nicht ausdauernd ist. Persistent. Die dritte Eigenschaft ist, dass wir Geduld haben müssen. Ich hatte in Bern ein Beispiel gegeben von einem sehr wertvollen Holz von einem Baum. Das muss man erstmal 5 Jahre begießen, dann unter Wasser. Und dann auf dem 5. Jahr fängt es dann an zu wachsen. Man muss also wirklich geduldig sein. Das heißt chinesischer Bambus, dieses Holz. Ganz erstaunlich. Sie kennen diesen Bambus. Man muss wirklich Geduld haben, aber dann plötzlich wächst es und dann ist es ein super gutes Bambus. Man kann damit Stäbe anfertigen für den Stabhochsprung, kann aber auch Häuser damit bauen, und weil es ist sehr hart und sehr stabil. So ist es auch im spirituellen Leben. Es ist ganz wichtig, Geduld aufzubringen. sind. Und dann werden noch viele, dann werden noch andere Eigenschaften gegeben, um im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Eine wichtige Eigenschaft ist, dass man sich bemüht mit dem richtigen Vorgang. Im Krishna-Bewusstsein ist der Vorgang, dass man liest, dass man chantet und dass man die Krishna dient. Diese Vorgänge helfen uns, unser Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, was wie eine kostbare Pflanze ist. Wir müssen das dies einige Zeit machen und dann kommt es mit Sicherheit zum Vorschein. Und eine letzte gute Eigenschaft, über die ich heute Abend noch sprechen möchte, um aus dem Vergessen zu kommen, ist, dass wir alles, was geschieht in unserem Leben, als die Arrangierung Krishnas sieht. Sehr oft machen die Menschen in dieser Welt, haben eine Brille auf mit zwei Brillengläsern. Wenn sie durch das eine schauen, da ist so, sehen sie so die angenehmen Dinge. Das ist gut. Und wenn sie durch das andere schauen, dann sagen sie, das ist schlecht. Und so schauen wir meistens durch eines dieser Brillengläser. Das ist gut oder das ist schlecht. Und auf diese Weise nehmen wir die Welt schwarz und weiß wahr. Wir sehen nicht, dass alles, was geschieht, letztendlich Ishvara Sarva Ishvara Parama Krishna Shachi Dhananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam, dass alles, was geschieht, von Krishna verursacht ist. Erst wenn wir verstehen, dass alles, was geschieht, von Krishna kommt, wird unsere duale Weltsicht aufhören und wir werden etwas lernen können. Und um das zu illustrieren, möchte ich euch gerne meine Lieblingsgeschichte erzählen, die auch das Thema meines Lebens geworden ist. Ich möchte euch sagen, dass es einst einen weisen alten Mann gab, der hatte ein wunderschönes weißes Pferd. Allein das Muskelspiel dieses Hengstes zu sehen, wenn er verschwebend über die Weiden galoppierte, war eine Augenweide. Ja. Dieser Hengst wurde so berühmt, dass schließlich der König des Landes kam und den alten Mann sagte, alter Mann, ich gebe dir alles, was in meiner, also die Hälfte, die in meiner Schatzkammer drin ist, wenn du mir dieses Pferd geben kannst. Aber der alte Mann verneinte und sagte, wie kann ich einen Freund verkaufen? Der weiße Hengst ist mein Freund. Würde man einen Freund verkaufen? Würdest du Ratna Manjari verkaufen? Ja. Das tut man nicht. Kommt gar nicht in die Diskussion. Ne? So hat also der Mann negiert. Nun, am nächsten Tag fehlte der Hengst im Stall. Die Leute im Dorf dachten sich, dass der König den Hengst gestohlen hatte. Und sie kamen zum alten Mann und sagten, oh, das ist aber schlecht. Du hast du weder einen Schatz noch einen Hengst. Aber der alte Mann sagte, das ist nicht gut und das ist nicht schlecht. Lasst uns sehen, was wir davon lernen können. Es ist Krishnas Arrangierung. Am nächsten Tag, eine Woche verstrich, und nach einer Woche hörten alle Leute im Dorf ein freudiges Wiehern am Dorfrand und das Geklapper von Hufen. Da, als sie schauten, sahen sie, dass große weiße Hengst zurückgekommen war und 20 wunderschöne Wildstuten mitgebracht hatte. Herrschte wohl eine geheime Abmachung zwischen dem Hengst. Jedenfalls ging der Hengst geradewegs in den Stall hinein, die Wildstuten folgten ihm und der alte Mann brauchte nur noch ein kleines Verschlussding da rein zu tun und dann hatte er statt einem Hengst 21 Prachtpferde. Kamen die Leute ins Dorf und sagten, oh, das ist aber gut. Jetzt hast du 21 Pferde. Schätzt dich glücklich. Aber der alte Mann sagt, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Es ist Krishnas Arrangierung und lasst uns sehen, was wir davon lernen können. Ja. Nach einer weiteren Woche beschloss der einzige Sohn des alten Mannes, eines der Wildstuten zu nehmen, um sie zuzureiten. Und zuerst war die Wildstute auch sehr kooperativ, links, jawohl, rechts, jawohl, bis dann wohl eine Schlange, eine Blindschleiche oder so, hervorging aus dem Unterholz und über den Weg ging. Und da bäumte sich die wilde Stute auf und schleuderte den jungen Mann, den einzigen Sohn des Alten, in hohen Bogen vom Pferderücken runter, dass er landete, zwar so unglücklich landete, dass er sich beide Knie brach. Das ist ein schrecklicher Bruch, der niemals ganz verheilt. Da sagten die Leute dort, das ist aber schlecht. Jetzt ist der einzige Sohn, den du hast, wahrscheinlich ein lebenslanger Behinderter, wenn nicht geradezu ein Krüppel. Ach, sagte der alte Mann, wann werdet ihr lernen? Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, es ist Krishnas Arrangierung. Wir wollen sehen, was wir davon zu lernen haben. Nach einem Jahr war Krieg. Alle Leute aus dem Dorf und aus den benachbarten Städten, eigentlich vom ganzen Land, mussten an die Front. Auch von unserem Dorf, über das wir gerade sprechen, wurden alle jungen Leute eingezogen. Alle! Alle starben an der Front. Mit der einzigen Ausnahme von dem Sohn. Weil der O-Beine hatte und ein bisschen wackelig ging, wurde er als einziger im Dorf als kriegsuntauglich betrachtet. Und so kamen dann eines Tages die Leute vom Dorf zum Alten und sagten, das ist aber gut. Dein Sohn sieht zwar nicht wunderschön aus, aber er ist wenigstens nicht in den Krieg gezogen und ist dort umgekommen. Daraufhin gab der alte Mann eine Antwort, die ich an dieser Stelle nicht wiederholen werde. Weil ich glaube, dass Sie und ihr alle diese Antwort euch selber schon geben könnt. Er sagte genau das Gleiche, was er immer gesagt hatte. Diese Geschichte ist die Geschichte von eurem eigenen Leben. Mal geht alles gut und sonnig, dann geht man zum Zahnarzt und der Weisheitszahn wird rausgezogen, dass man für eine Woche mit einem Kältepflaster rumlaufen muss. Mal kriegen wir gute Noten im Berufsleben, mal schlechte. Mal heiraten wir glücklich, mal trennen wir uns unglücklich. Mal ist der Altar sehr schön und Krishna lächelt uns vom Altar zu und manchmal aus einer anderen Lebenslage. Das Leben geht nun mal seinen Weg. War also jetzt nicht abgesprochen mit Lord Jagannath. Aber er hat den Punkt gemacht. Mal ist man oben und mal ist man unten. C'est la vie. Also ich schwöre es, wir haben keine Verabredung. Höchstens habe ich gebetet heute, mögen die St. Gallener alle aufmerksam werden im Krishna-Bewusstsein. Vielleicht hat Lord Jagannath etwas. Aber wir wollen auch so einen kleinen Vorfall nicht überstrapazieren. Mein Punkt ist, wir müssen es lernen, nach dieser Schwarz-Weiß-Methode zu reagieren. Dass wir die Welt und die Erfahrungen in gut und schlecht einteilen. Es ist besser und viel, viel schichtiger im Leben. Wir verstehen, dass alles, was uns passiert, in der Prüfungshalle unseres Lebens, wo wir geprüft werden auf unsere Toleranz und auf unsere Duldsamkeit und auch auf unsere spirituelle Stärke. Wir müssen lernen, dass alles, was geschieht hier, eine Lehre ist für uns. Wenn ihr diesen Punkt versteht, werdet ihr aus diesem kleinen, ich möchte jetzt mal eines meiner wenigen Schweizer Worte gebrauchen, dann werden wir aus diesem kleinen Bünzli-Denken herauskommen und kann man das sagen oder ist das hier nicht so geeignet geworden? Könnte man sagen. Dann wird man aus dem kleinkrämerischen Denken herauskommen und tatsächlich Krishna in allem erkennen. Das sind einige der Mittel, die uns die Heiligen Schriften angeben oder anbieten, sodass wir aus dem Vergessen, aus der Amnesie herauskommen können und dann mit großer Entschlossenheit in unserem Leben den Pfad zur spirituellen Freiheit antreten können. Dieser Pfad ruft nach uns. Auch wir sind in den Abgrund des materiellen Daseins gefallen. Wir sind bedeckt von einer Schicht aus Unwissenheit, der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Und deswegen ist es so wichtig, diesen spirituellen Vorgang des Krishna-Bewusstseins auszuüben, um aus unserer Amnesie, unserem Vergessen aufzuwachen. Es ist so eine, ich möchte euch ein Geheimnis gerne offenbaren. Ich habe lange Zeit in dieser Gegend der Schweiz gelebt. Vielleicht ein halbes Jahr bis Jahr habe ich in Biel gelebt. Ich kam damals aus Indien zurück, hatte einen langen Indien-Aufenthalt gehabt. Wir hatten damals mit einem Bus Festivals in den indischen Dörfern gemacht und Nahrungsmittel verteilt. Riesen, tonnenweise von Nahrungsmitteln hatten wir alle abendlichen verteilt. Ich weiß noch, wir hatten so einen großen Topf, so groß. Und den habe ich dann abends immer geschrubbt in den Flüssen. So um 11 Uhr, 12 Uhr nachts. Den so hingeschleppt, war todmüde und bin dann mit dem Fluss rein, gluck, 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 und dann mit Gras und Sand haben wir die Speisereste und das Angebrannte weggeschrubbt, sodass wir am nächsten Morgen weiterreisen konnten. Danach war ich für ein halbes Jahr in Kabul gewesen und habe dort eine Schule für die Inder geleitet und bin dann in die Schweiz zurückgekommen mit einen Bus über die Überlandstrecke, hatte aber in der Schweiz, bin dann dorthin geblieben, weil ich an Malaria erkrankt war. Ich hatte es mitgenommen. Mein Immunsystem war ganz runtergegangen, weil es wirklich sehr anstrengend im Osten war. Und lebte dann in Biel, wurde da also in einem Krankenhaus behandelt. Das war ganz dramatisch, weil ich wirklich sehr, sehr krank war. Und habe mich danach dann in Biel wieder erholt. Das gute Schweizer Nahrungsmittel haben mir sehr geholfen und die Ruhe. Ich bin oft durch die Felder gegangen. Ich konnte damals nicht so viel tun. Ich musste noch viel schlafen, weil ich eben sehr, sehr erkrankt war. Und habe immer gebetet, dass hier in Biel und dann später in St. Gallen etwas geschehen müsste. Ich habe in St. Gallen kleinere Predigerprogramme gehalten. Und da haben wir eine Künstlergemeinschaft, wir haben, der hieß, glaube ich, Führer oder so. Ich weiß nicht, kennt man den Namen? Führer? Ja. Und der hatte in der Innenstadt so ein kleine Gemäldegalerie, soweit ich mich erinnern kann. Und da, im Zusammenhang, da haben wir auch viel dann in St. Gallen getan. Und später dann in Zürich und dann kam schließlich Düdingen hervor und so weiter und so fort. Damals weiß ich noch sehr genau, habe sehr intensiv gebetet zu Krishna. Ich lebe hier in Biel als ein regenerierender Patient. Ich kannte bald alle Felder und alle Wälder auswendig. Die Wälder gab es nicht, glaube ich nicht, diese Hügel. Ich habe wirklich sehr viel gebetet und jetzt bin ich hier in St. Gallen, war schon in Biel vor einem Jahr. Und bin hier in St. Gallen und sehe euch alle und bin total bewegt und fühlt, dass einige, sagen wir mal, ja, aus dem Abgrund des Vergessens ein bisschen rausgegangen sind und so in die ins virtuelle Leben reingekommen seid. Wunderschön, ist einfach ein Nektar euch zu sehen. Könnt ihr einfach nur da sitzen und euch angucken mit großer Freude und Zufriedenheit. Ich möchte euch etwas mitgeben. Das Geschenk, was ihr jetzt habt in eurem Herzen, das Krishna-Bewusstsein oder die Anziehung zu Krishna, die ihr findet, und die Sehnsucht vor allen Dingen, den Weg in die Freiheit anzutreten, ist ein großes Geschenk und ist sollte genährt werden. Es ist wie eine Pflanze, die regelmäßig Nahrung braucht, damit sie eben wachsen kann und dann selbstständig in der freien Natur steht. Und diese Nahrung wird gegeben, wenn man zusammenkommt, wie heute Abend, und einfach ein bisschen über das spirituelle Thema hört, gemeinsam chantet und einfach solche spirituelle Gemeinschaft lebt. Dieses Bhakti Sangha Treffen, was wir hier haben und was Yamananda regelmäßig betreut, ist eine Gruppe, die gewachsen ist. Das ist schön. Das heißt, dass das Shraddha, das Vertrauen der Mitglieder ist mehr und mehr gewachsen, sodass sie auch andere inspirieren konnten und lehren können. Ich möchte euch wirklich bitten, weiter so zu machen und weiter euer Krishna-Bewusstsein kultivieren. Und dann eines Tages, wie diese wunderschöne Zeichnung hier, also wie durch den Willen Krishnas hier ist, durch den materiellen Kosmos heraus in die ewige spirituelle Welt geht, durch den Abgrund schreitet sozusagen. Heiter, mit heiterem Schritt und freudigem Gemüt. Gut, damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Gar nicht mehr so. Naja, im Sommer ist es ganz gut, wenn man ein bisschen, ist man gern noch spät ein bisschen auf, wenn es ein bisschen kühler wird. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Ich würde gerne noch so eine Zeit von 10 Minuten einrichten, wo wir Fragen, die vielleicht sich in der Gruppe gebildet haben, nehmen. Aber ich habe jetzt erstmal meine Vorlesung beendet. Halt der Start. Hadi wohl. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ihr an dieser Stelle gerne fragen möchtet? Das ist eine sehr wichtige Frage, die auch wirklich sehr nahe liegt, wenn man in der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam liest, man stößt laufend darauf. Das ist, hast du sehr richtig festgestellt. Ja, solange du fragst, ist es unbedingt nötig, ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Aber wenn du fragst, ich möchte Hilfe haben, ich möchte Führung haben, dann ist der Zeitpunkt gekommen. Als spirituellen Meister können wir dann annehmen, wenn in uns der brennende Wunsch entstanden ist, nach spiritueller Führung. Ich möchte ein kleines Beispiel geben für jemanden, der für den es in Frage kommt, einen spirituellen Meister anzunehmen. In den vedischen Schriften heißt es, Tasmat Gurum Prapadyeta Yigyasum Shreyam Uttama. Das heißt, man sollte einen spirituellen Meister annehmen, es wird sogar gesagt, man muss einen spirituellen Meister annehmen, um den höchsten Nutzen im Leben zu erlangen. Wenn jemand jedoch noch nicht, sagen wir mal, frei ist von der Illusion, dass das materielle Leben sehr genussreich ist oder dass er sich in dem materiellen Leben wohlfühlt, dann wird er nicht den dringenden Wunsch haben. Ein Beispiel, was ich einmal gehört habe aus den vedischen Schriften ist, wenn jemand in einer Wüste ist und plötzlich merkt, huch, ich verdurste ja, dann wird es für ihn total wichtig zu wissen, wie komme ich am schnellsten in eine Oase. Und wenn dann einer kommt, der frisch aussieht, mit Wasser, also so schwitzen vor Gesundheit, nicht, und sagt, du, ich wüsste, komm doch mit, du verdurstest ja. Wenn er richtig bereit ist, wenn er richtig gemerkt hat, gut, das ist eine Wüste, in der ich hier bin, dann sagt er, ach, du siehst ganz ganz undurstig aus, also ganz frisch getrunken aus. Du solltest, ich folge dir mal und sehe mal, wohin ich komme. so ist es auch im spirituellen Leben. Jemand, der wirklich erkannt hat, dass das materielle Leben eine trostlose Wüste für die spirituelle Seele ist, der will und sucht unbedingt eine spirituelle Führung, um dort herauszukommen. Wer das aber noch nicht erkannt hat, der wird nicht nach einer spirituellen Führung suchen. Nun, die Frage ist jetzt, wie kommen wir dazu, einen spirituellen Meister zu erkennen, zu wissen, das ist mein spiritueller Meister, der kann mir helfen. Dazu möchte ich euch einen Tipp geben. Ihr müsst ganz intensiv zu Krishna beten. Krishna, du weißt, wer dein lieber Devoti ist. Ich kann das nicht so leicht beurteilen. Ich bin noch bedingt und gefallen. Bitte, mach du mir klar, wer mein spiritueller Meister ist. Und dann, wenn dieser Wunsch von Herzen kommt, dieses Gebet von Herzen kommt, wird Krishna eine Arrangierung machen. Ganz sicher. Ganz sicher. Ich weiß, dass zum Beispiel bei mir der Fall war. Ich merkte an einer Stelle in meinem Leben, um die Stufe des spirituellen Vollendung zu erreichen, kann ich nicht auf meine eigenen Fähigkeiten und meine eigene Intelligenz mich beruhen. Ich bin zugefallen und so sehr in Illusion. Hab dann ganz intensiv zu Krishna gebeten. Bitte, wenn es dich gäbe, höre mein Gebet und schicke mir Führung, sodass ich zu dir kommen kann. Dann habe ich wenig später die Bhagavad Gita getroffen und ein halbes Jahr später Srila Prabhupada in London war das. Nach London gegangen. Also wenn man sich doch fragt, oh, muss ich etwa einen spirituellen Meister annehmen? Dann ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Die Frage sollte so sein, ich will zu Krishna, ich brauche Führung. Krishna, bitte helf du mir. Ich will nur zu dir. Bitte helf du mir. Und dann wird Krishna eine Arrangierung machen. Eine sehr gute Frage. Es heißt, dass nun manchmal fragen wir in unserem westlichen Kulturkreis, aber kann ich nicht direkt zu Gott gehen? Ich will doch nur zu Gott. Nicht? Habt ihr das auch so gehabt? Also bei mir war das jedenfalls so. Kann ich nicht direkt das machen? Wozu noch jemanden in zwischen? Wir wissen ja, in der katholischen Kirche gibt es diese Päpste, sorry. Und damit haben viele westliche Menschen unglaubliche Schwierigkeiten. Nicht? Gerade mit Papst Innocentus. Das war eine westliche Kirche. Das ist nicht die katholische Kirche, also die Kirchengeschichte aufbauen. Ich möchte euch Folgendes sagen, wie es in den Schriften erklärt wird, warum es nötig ist, einen spirituellen Meister anzunehmen. Die Sache ist so, dass Krishna ganz und gar in der Transzendenz verankert ist. Damit meine ich, jenseits der materiellen Welt in seinen spirituellen Aktivitäten beschäftigt ist, mit seinen vertrauten Devotees. Nun, Krishna hat Devotees, seine Geweihten, bevollmächtigt, indem er ihnen eine ganz bestimmte Kraft gegeben hat, die diese Devotees in diese Welt hineinbringen. Es ist die Barmherzigkeitskraft, Krishnas Barmherzigkeitskraft. Wie das mit einem Bild ausgedrückt wird, ist, wir bedingten Seelen befinden uns im Brunnen des Kosmos, im kosmischen Brunnen sozusagen, nicht? Und der Krishna ist jenseits dieser materiellen Welt als der Schöpfer dieser Welt, aber auch als der transzendentale Persönlichkeit des Königreiches Gottes. So von ihm geht ein Seil, ein Prema Sutra nennt es sich, ein Seil der Liebe, welches welches die Devotees von Krishna so in unseren Brunnen des materiellen Daseins hinein dirigieren, hineintun. Nicht? Und wenn wir dieses Seil dann fassen, werden wir zu Krishna zurückgebracht. Aber wir brauchen dazu jemanden, der in dieser Welt dafür sorgt, dass wir diese Barmherzigkeit Krishnas richtig verstehen, dass wir sie richtig anwenden auf unser Leben, dass wir sie richtig packen und so weiter. Und dafür hat Krishna seine Devotees geschickt in diese Welt, die hier sozusagen für ihn das Seil der Liebe ausbreiten und reichen. Hier, da, nimm. Hier, da, nimm. Hier, da, nimm. Nicht? Und so kommt dieses Seil in unser Leben und wir können so zurück zu Krishna gehen. Krishna bevollmächtigt mit anderen Worten seine Devotees mit der Kraft, die bedingten Seelen aus der materiellen Welt zu befreien. Aber es ist ganz wichtig, dass bevor wir uns einem spirituellen Meister zuwenden, dass in unserem Herzen die wunderbare Frucht der Shraddha ist, des Vertrauens, nicht unter Anziehen. Und man sollte das nicht überstürzen. Lieber, der Vorgang, der erwähnt wird, einen spirituellen Meister kann man nicht so sehr sehen, wie man ihn hören kann. Nicht? Wir sollten von unserem spirituellen Meister oder von den Devotees hören und hören und hören. Und wenn dann in unserem Herzen plötzlich Vertrauen auftritt und wir in unserem Herzen inspiriert werden und in unserem Herzen diese göttliche Inspiration spüren, dann wissen wir, jetzt ist der Augenblick, greif, jetzt ist es soweit. Wir sollten das schauen. Und wenn wir einen spirituellen Meister angenommen haben, sollten wir auch immer wieder hören und hören und hören, dass in unserem Herzen Vertrauen entsteht, nicht? Und wir in unserem und wir belebt werden durch dieses Hören. Vielen Dank, du hast eine sehr wichtige Frage gestellt. Gut, jetzt sind sonst noch Fragen hier in der ist sonst noch jemand da, der noch keine Birnen gekauft hat? Also so, also wie auf dem Markt, so meine ich das nicht. So meine ich das nicht. Ich bin bloß so enthusiastisch über diese Dinge zu sprechen, deswegen kommt das manchmal ein bisschen enthusiastisch raus. Gut, dann würde ich sagen, dass wir ein natürliches Ende gefunden haben. Wir haben jetzt noch etwas vor. Vielleicht willst du es ansagen, den Punkt. Das macht mir der Arabik und so vieles.